Es gibt ein Thema, das liegt mir schon lange auf der Seele, über das ich gerne predigen würde. Ich glaube, ich habe in Braunschweig noch nicht darüber gepredigt. Tillmann durfte in der Adventszeit schon darüber predigen, am 18.12. Also wenn nochmal einer eine ähnliche Predigt hören möchte, ist gerne dazu aufgerufen, nochmal die Adventspredigten durchzuschauen. Und just heute, Miriam hatte schon gesagt, bietet die Allianz Gebetswoche mir sozusagen eine Steilvorlage, denn die ganze Woche handelt von der Freude mit verschiedenen Unterthemen. Schaut euch wirklich mal das Programm an. Das große Thema heißt ja Joy, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Ich möchte halt da also über Freude predigen und muss sagen, ich bin dadurch durch ein Buch inspiriert, von John Ortberg, Das Leben, nach dem du dich sehnst. Wer das mal lesen möchte, wird auch etwas zu einem Kapitel zu dem Thema Freude finden. Freude also. Ich muss sagen, heute habe ich besondere Freude, weil heute vor 34 Jahren an einem Allianzsonntag ist meine Tochter geboren und die ist sogar heute hier. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, könntest du mit einem Satz sagen, was Freude ist? Was ist Freude? Ist Freude das Lachen eines Kindes? Sind es die Freudentränen einer Olympiasiegerin? Das Glücksgefühl von frisch Verliebten? Oder die Befriedigung einer Sehnsucht, einer Sache, nach der du dich schon lange gesehnt hast und dann wird sie befriedigt? Was ist Freude? Friedrich Schiller, ein deutscher Dichter, dichtete in seiner berühmten Ode an die Freude, in dem später vertonten Gedicht Freude, schöner Götterfunken. Da heißt es, Freude heißt die starke Feder in der ewigen Natur. Freude, Freude treibt die Räder in der großen Weltenuhr. Blumen lockt sie aus den Keimen, Sonnen aus dem Firmament, Sphären rollt sie in den Räumen, die des Seers Rohr nicht kennt. Froh, wie seine Sonnen fliegen durch des Himmels prächt'gen Plan, laufet, Brüder, eure Bahn, freudig wie ein Held zum Siegen. Was ist Freude? Moderne Hirnforscher sagen, Freude wird zerebral initiiert. Was so viel heißt wie, Freude haben wir dann, wenn in unserem Gehirn genug Endorphine und Serotonin in ausreichender Menge als Botenstoffe zur Verfügung stehen und dann auch an den richtigen Stellen andocken, dann haben wir so ein Freudengefühl. Haben wir ja schon alle gehört, dass eine Tafel Schokolade unsere Glückshormone ansteigen lässt, wenigstens bis zum nächsten Gang zur Waage. Aber lässt sich so Freude definieren? Wir wollen zuerst einmal hören, was die Bibel über Freude sagt. Mein erster Gedanke und Punkt ist, unser Gott ist ein Gott der Freude. Wenn ich es recht verstehe, begann bereits bei der Schöpfung es mit der Freude, als Gott die Welt erschuf. Stellt euch einmal vor, wie die ersten Sätze der Bibel lauten würden, wenn Gott kein extrem fröhliches Wesen wäre. Stellen wir uns einmal vor, Gott wäre so an sein Werk herangegangen, wie wir Menschen oft an unser Werk rangehen. Am Anfang war es 8 Uhr. Gott musste an die Arbeit gehen. Er füllte einen Antrag aus, um Licht und Dunkel zu trennen. Er dachte darüber nach, Sterne zu erschaffen, um die Nacht schöner zu machen und Planeten, um den Himmel zu füllen. Aber dann dachte er, dass es nach ganz schön viel Arbeit klang. Und außerdem, so dachte er, war das nicht sein Job. Also beschloss er, früher Schluss zu machen und den Arbeitstag für beendet zu erklären. Er schaute an, was er gemacht hatte und sagte, es wird seinen Zweck erfüllen. Am zweiten Tag trennte Gott Wasser vom trockenen Land und er machte das ganze Land flach, eben und funktional wie die niedersächsische Tiefebene. Er dachte darüber nach, Berge und Täler, Gletscher, Dschungel und Wälder zu erschaffen, aber dann entschied er sich, dass er keine Lust dazu hatte und dass es sich nicht lohnen würde. Und Gott schaute, was er an diesem Tag gemacht hatte und sagte, es wird seinen Zweck erfüllen. Und Gott schuf eine Taube, die durch die Luft fliegen, einen Karpfen, der im Wasser schwimmen und eine Katze, die über das trockene Land laufen sollte. Und Gott dachte darüber nach, eine Million anderer Tiere in Größen und Formen und Farben zu schaffen. Aber er konnte keine rechte Begeisterung für Tiere aufbringen und ehrlich gesagt war er auch von der Katze nicht mehr so ganz überzeugt. Außerdem war es schon fast für den Spätfilm. Also schaute Gott an, was er gemacht hatte und sagte, es wird seinen Zweck erfüllen. Und am Ende der Woche war Gott völlig ausgepowert. Er stieß einen Seufzer der Erleichterung aus und sagte, mir sei Dank, es ist Freitag. Das ist nach John Ortberg aus dem Leben, nach dem du dich sehnst. Wir wissen, dass die Schöpfung anders, zum Glück anders ins Leben gerufen wurde. Am ersten Tag befahl Gott, Licht solle aufstrahlen und es wurde hell. Und Gott hatte Freude an dem Licht, denn es war gut und der erste Tag war ein Jubeltag. Gott tanzte vor Freude und wir werden Gott nicht verstehen, bis wir verstehen, dass Gott tatsächlich das glücklichste Wesen im ganzen Universum ist. Aber Gott kennt auch Schmerz. Jesus wird in einer Prophetie in Jesaja 53 als Mann voller Schmerzen und Krankheit bezeichnet. Aber der Schmerz Gottes ist genauso wie der Zorn Gottes eine vorübergehende Reaktion auf eine gefallene Welt. Dieser Schmerz wird für immer aus seinem Herzen verbannt sein, wenn die Welt in Ordnung gebracht ist. Freude entspricht Gottes Grundeinstellung. Freude ist seine ewige Bestimmung und Gott ist das freudigste Wesen im Universum. Auch die alttestamentliche Gemeinde, das Volk Israel, wird im Alten Testament zur Freude aufgerufen. Nehemia sagte zu seinem trauernden und über seinem oder ihrem Leben zerknirschten Volk in Nehemia 8, Vers 10, darum sprach er zu ihnen, geht hin, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Hoffnung für alle sagt, lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Freude ist Kraft. Ohne Freude werden wir schwach in unserem Leben. Als Jesus geboren wurde, lässt Gott uns durch die Engel ausrichten. Und da könnt ihr euch gerne 18.12. nochmal anschauen. In Lukas 2, Vers 10. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Ein Wort, über das wir nicht nur an Weihnachten reden sollten. Im Neuen Testament machen wir die Entdeckung, dass Jesus, nachdem er seine Jünger gehorsam gelehrt hat, seinen Jüngern erklärte, dass sie mit Freude erfüllt werden sollten. In Johannes 15, Vers 11 sagt er, das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe. Meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Und an dem gleichen Abend, an dem Abend des grünen Donnerstags, bekräftigt Jesus es ein zweites Mal, indem er sagt, wir haben es gerade gehört, bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Vielleicht sträubt sich in uns etwas gegen diese Worte Jesu, vollkommene Freude. Vollkommene Freude, die gibt es doch gar nicht. Aber ich kann euch versprechen, die Bibel lässt an dieser Stelle nicht locker. Paulus griff dies später in seinen Briefen auf und schrieb im Brief an die Gemeinde in Philippi sogar den Befehl, also den Imperativ zur Freude, freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freuet euch. Wie viele sind immer wieder kopfschüttelnd über diese Stelle oder an diese Stelle gestoßen? Freude hat man oder man hat sie nicht. Aber Freude kann man doch nicht befehlen. Und mit solchen Sätzen legt man dann Philipper 4, Vers 4 zu den Akten. In der Bibel ist Freude also keine Möglichkeit, sondern ein Befehl. Freudlosigkeit ist eine ernstzunehmende Sünde, zu der vor allem religiöse Menschen neigen. Freudlosigkeit ist eine Sünde, die von der Gemeinde am ehesten toleriert wird. Sie ist selten das Objekt von Gemeindezucht. C.S. Lewis sagte einmal, Freude im Himmel ist eine ernstzunehmende Angelegenheit. Gott ist das fröhlichste und glücklichste Wesen, das es im Universum gibt, und er will, dass auch unser Leben von Freude gekennzeichnet ist. Das Problem mit uns Menschen ist, sagt Jesus, ist nicht, dass wir für Gottes Geschmack zu glücklich sind, sondern dass wir nicht glücklich genug sind. Ich will, dass eure Freude vollkommen werde. Mit Gottes Hilfe kannst du ein fröhlicher Mensch werden. Und die Autoren der Bibel würden es nicht propagieren, wenn es nicht möglich wäre. Aber das andere wird auch gelten. Freude ist eine Fähigkeit, die man lernen muss. Und die Frage der Freude ist in unserem Leben ein tatsächlich umkämpftes Thema. Und damit will ich zu meinem zweiten Gedanken kommen. Eure Freude soll niemand von euch nehmen. Eure Freude soll niemand von euch nehmen. Trotz der Freude, die ich an vielen Stellen in meinem Leben empfinde, habe ich gemerkt, dass Freude in meinem Leben umkämpft ist. Da konnte es sein, dass ich mir an einem Morgen in der Stille vor Gott ganz fest vorgenommen habe, heute will ich dankbar sein, heute will ich meine Sorgen loslassen und heute will ich in der Freude leben. Aber dann hat es im Lauf des Tages einen Anruf gegeben, in dem ich bedrückende Dinge gehört habe und war die Freude weg. Ich kann mich an Tage erinnern, an denen ich mit dem Willen zur Freude aufgestanden bin. Aber schon am Frühstückstisch hat es dann in der Familie Streit oder Zoff oder nicht so gute Worte gegeben und schwupp, war die Freude weg. Nun können wir natürlich sagen, was regst du dich auf? Ist doch völlig normal. So ist das Leben, das ist doch der Alltag. Aber ich glaube, dass das nicht alles ist. Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Da steckt eine Sache dahinter, auf die wir achten sollten. Es gibt ein Wesen in diesem Universum, das gerne sehen würde, dass wir ein freudloses Dasein führen. Dieses Wesen ist nicht Gott. Franz von Sales, ein katholischer Theologe des Mittelalters, sagte es so: Der Teufel führt ein freudloses Dasein. Er erfreut sich an der Traurigkeit und der Melancholie. Und deshalb wünscht er sich nichts mehr, als dass jeder so wird wie er. John Eldridge erzählt in seinem Buch »Du sprichst zu meinem Herzen«, wie ihn schon vor Jahren eine ältere, weise und geistlich denkende Frau einmal beiseite nahm und ihm sagte, »Was du in deinem Leben an Anfechtungen erlebst, das richtet sich gegen die Freude.« Und dieser Satz hat mich irgendwie getroffen. Klar, da ist einer unterwegs, der mir die Freude nehmen will. Auf einmal macht vieles einen Sinn und die Kämpfe, die Enttäuschungen, die Verluste, die Resignation. Jeder Tag stehen wir in irgendwelchen Kämpfen. Aber das diabolische Drehbuch dahinter heißt, der Feind will mir die Freude rauben, mich runterziehen, mich ermüden. Und wenn ich dann ermüdet am Boden liege, dann tischt er mir irgendwelche verlockenden Pseudofreuden auf. Der späte Film am Abend, der mich unruhig schlafen lässt, sodass ich am anderen Tag irgendwie gerädert aufstehe. Im Alltagstrott entgleitet einem das immer wieder und so schnell verlieren wir die Freude aus dem Blick und leben wieder in diesem Denken, das Leben hat herzlich wenig mit Freude zu tun. Ich muss noch all dieses Zeugs wegarbeiten, die Post stapelt sich und dahinter sind noch eine ganze Reihe von Rechnungen, die ich noch nicht bezahlt habe. Und jetzt läutet auch noch in meinem Auto dieses Kontrolllämpchen für Service auf. Und das heißt, der nächste Kundendienst steht an. Wo bitteschön ist da Platz für Freude? Und so oft definieren wir unsere Tagesaufgabe mit dem Titel, es geht darum, diesen Tag zu überleben. Und wenn es gut geht, dann ist auch noch ein bisschen Vergnügen dabei. Und mir ist klar geworden, dass mitten in meinem Alltag auch ein Räuber unterwegs ist, nämlich der Freudenräuber. Wenn sich bei uns Sehnsucht nach seichter Freude einstellt, wenn sich bei uns Langeweile breit macht, Wenn die Entmutigung nicht weichen will, dann ist der Räuber wieder unterwegs und will uns die Freude rauben. Und ich habe an dieser Stelle gemerkt, es ist wichtig für mich, dass ich sie mir nicht einfach rauben lasse. Es ist wichtig, dass ich die Freude festhalte. Wenn Dinge passieren, die mir Freude rauben, dann muss ich mich wehren. Nein, ich halte die Freude fest. Sie soll und darf mir nicht einfach so leicht entgleiten. Und dazu gehört für mich auch immer wieder die Korrektur meines Blickes. Worauf schaue ich? Ich bin so leicht fixiert auf das, was mir fehlt und vergesse so schnell das Gute, das ich habe. Sich die Freude nicht rauben zu lassen, heißt auch, sich klar machen, nicht das ist wichtig, was Gott einem vorenthält, sondern das, was er uns schenkt. So oft sind wir völlig auf das fixiert, was Gott uns nicht schenkt und verpassen völlig den Blick auf das, was wir schon alles haben, was er uns schenkt oder auch noch schenken möchte. Können wir sehen, wie wichtig Freude ist? Gerade in einer umkämpften Welt, weil der Feind unnachgiebig ist und weil uns die Schwierigkeiten von allen Seiten bedrängen. Gerade deshalb brauchen wir Freude, kistenweise, wagenladungsweise. Freude kann die Wirkung all dieser anderen unerquicklichen Dinge aufwiegen. Ohne Freude wird uns dieser Kampf zermürben und aufzehren. Ohne Freude haben wir keine inneren Reserven und ohne Freude verfallen wir leicht den seichten Vergnügungen oder einer Sucht anheim, weil wir so ausgehungert sind nach Freude. Ich brauche diese Freudenzufuhr. Und die weltliche Version von Kampf und Freude lautet falscher Ehrgeiz und Genusssucht. Häng dich voll rein, belohne dich anschließend dafür, arbeite wie ein Hund und kauf dir anschließend den Großbildfernseher. Ein billiges Zerrbild von Freude. Wer mit Gott unterwegs ist, wird das Original erleben. Intensiver Kampf und echte Freude. Der Kampf stellt sich ganz von selbst ein. Den Raum für die Freude, den müssen wir bewusst schaffen. Im Johannesevangelium wird dieser Satz zitiert, den Jesus seinen Jüngern weitergibt. Und ich lese diesmal aus der Luther-Übersetzung. Da heißt es im 22. Vers, euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Eure Freude soll niemand von euch nehmen. Ich weiß, das ist ein Kampf. Aber mir ist klar geworden, dass ich diesen Kampf kämpfen muss und dass ich diesen Kampf kämpfen will. Mein dritter Gedanke. Die Freude neu entdecken. Ich weiß, dass ein Aufruf zur allgemeinen Heiterkeit überfordert. Einige bekommen ja schon Schwierigkeiten, wenn sie mal in eine Fotokamera lächeln sollen. Und wie schwer fällt es erst, wenn schmerzhafte Erfahrungen auf oder hinter einem liegen, wenn Vergangenes in uns nicht zur Ruhe kommt oder das, was bevorsteht, uns unruhig macht? Wo bleibt die Freude, wenn der Alltag uns müde macht und wir abgearbeitet sind? Wenn wir uns wieder geärgert haben oder uns andere ständig kritisieren und uns zusetzen oder wir auf andere Weise noch angefeindet werden? Es geht hier nicht um Appelle. Aber wichtig ist, dass wir uns in trüben Gedanken und angstvollen Sorgen nicht häuslich einrichten. Wenn wir zu Gott gehören, dann ist und bleibt Freude das Ziel unseres Lebens. Da gehörst du hin. Da gehören wir hin. Ich möchte mit euch zum Schluss zwei Zugänge zur Freude betrachten. Wie kann denn Freude in unserem Leben Raum finden? Und den ersten Zugang nenne ich unglaublich. Gottes Freude an dir. Wenn wir zu Freude kommen wollen, dann ist es nötig, dass wir anfangen, unser Leben aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Von welcher anderen Perspektive sollen wir uns und unsere Wirklichkeit denn sehen? In welchem anderen Licht sollen wir uns und unsere Umstände denn betrachten? Dietrich Bonhoeffer schreibt, der Ursprung aller wahren Freude ist Gottes Freude an uns. Das ist eine neue Perspektive. Diese Wirklichkeit ist viel stärker als das, was wir für unsere Wirklichkeit halten. Bleibt nicht stehen bei den traurigen Gedanken, bei eurer mutlosen Stimmung. Seht doch, dass Gott sich an euch freut. Er hat euch nicht aufgegeben, sondern steht euch bei, schreibt er. Das möchte ich dir auch sagen. Schau über deine schweren Gedanken und deine Enttäuschungen hinaus. Sieh deinen Gott, sieh auf deinen Gott, denn nichts und niemand hält ihn ab, dich zu lieben. An Gott Freude zu haben meint, sieh doch neu, was es Gott für eine Freude bereitet, dich zu segnen und für dich da zu sein. Schau doch einmal über deine Fragen und Zweifel hinaus auf deinen Gott, der große Stücke von dir hält. Gott hält große Stücke von dir. Lass dir das doch mal auf mindestens der Zunge zergehen. Deine Freude wird wachsen, wenn du dir die Freude Gottes an dir, die er an dir hat, bewusst machst. Übrigens, Gott sieht dich gerne lachen. Der erste Gedanke war unglaublich, Gottes Freude an dir. Und der zweite heißt unentbehrlich, Freude für unterwegs. Der Kirchenvater Augustin, der schon 430 nach Christus gestorben, hat einen wunderbaren Satz formuliert. Er sagt, die Seele nährt sich von dem, woran sie sich freut. Und dieser Satz beschreibt eine schlichte, aber auch große Wahrheit. Es geht um die Frage, woran hast du eigentlich Freude? Woran hast du Freude? Es geht nicht ausschließlich um fromme Freude. Gott ist nämlich nicht nur dein Erlöser, er ist auch dein Schöpfer. Und als Geschöpf Gottes zu leben heißt, wir können nicht nur von Bibelstellen leben. Wir tragen ein tiefes Bedürfnis in uns, Schönes in unser Leben aufzunehmen und Freude an den Möglichkeiten unseres Lebens zu finden. Unsere Seele lebt von dem, was uns Freude macht. Wir sind Geschöpfe und die Erde ist ein Ort, der genau zu uns passt. Gott hat ihn für uns gemacht. Es gibt Menschen, die machen eigentlich nichts anderes als zu arbeiten, sich zweckfrei mit irgendetwas zu beschäftigen. Da ist ihnen die Zeit zu schade. Und ich muss euch zugeben, manchmal gehöre ich auch zu dieser Sorte Mensch. Man wird dann immer bedürfnisloser. Hobbys, Spaziergänge, ein Buch lesen, einen Freund anrufen. Irgendwie geht es ja auch ohne. Allerdings wird man dann nicht nur bedürfnislos, sondern auch ideenlos und im Nachgang sogar emotions- und freudlos. Und gerade in der vor uns liegenden eventuell grauen Januar- und Februarzeit, wo manch einer schon denkt, hoffentlich halte ich durch bis zum Frühling, will ich uns Mut machen. Geh gut mit dir selber um. Nimm Schönes in dein Leben auf. Deine Seele nährt sich von dem, woran sie sich freut. Spar sie dir nicht, die kleinen Freuden für unterwegs. Sie stärken dich. Gönne dir tiefen Schlaf, genieß die Natur, mach lange Spaziergänge, gönne dir gute Bücher, schönes Essen und freundschaftliche Gespräche. Das alles gibt dir neue Kraft und lässt deine Seele durchatmen. Ich komme zum Schluss. Freude, das ist ein Geschenk Gottes und sie wächst aus dem Ja zur gebrochenen Existenz, zu Gottes Ja, zu unserer gebrochenen Existenz, die wir in Sünde und Sorge und manchmal auch in Ichsucht leben. Indem Gott uns Vergebung der Sünden schenkt, ruft er uns aus der Ausweglosigkeit zu sich nach Hause. Freude wurzelnd in dem geschenkten Heil, das uns in der Weihnachtsgeschichte angekündigt wurde. Siehe, ich verkündige euch große Freude, euch ist heute der Heiland geboren. Die Freude am Heil bleibt aber in Spannung. In dieser Spannung zur Anfechtung. In Spannung zu dem rätselhaften, sinnlosen und unbegreiflichen des menschlichen Daseins. Und diese Spannung gilt es auch für dich im Glauben auszuhalten. Mit diesem biblischen Verständnis von Freude wollen wir als Christen in einer Welt leben, die es meisterhaft versteht, das Verlangen nach Freude kommerziell auszunutzen. Mit zu diesem Freudeleben inmitten dieser Welt gehört es auch, dass wir unseren Egoismus überwinden und es lernen, uns neidlos und unbefangen mit anderen freuen zu können. Gott ist das fröhlichste und glücklichste Wesen, das es im Universum gibt, und er will, dass auch unser Leben von Freude gekennzeichnet ist. Heute Abend, 18 Uhr, geht es weiter, Freude an der Schöpfung. Ich möchte euch einladen, tiefer in dieser Woche nach Freude zu graben. Und diese Allianz-Gebetswoche bietet alle Gelegenheit dazu. Amen.